Hallo zusammen, heute reden wir bei Money Matters über Finanzbetrug. Ganz spezifisch geht es um einen Fall von Dieter Behring, der 2004 verhaftet worden ist, weil er Hunderte von Menschen um ihr Geld gebracht hat. Er hat ein geschicktes Schneeballsystem betrieben und versprochen, dass er die Börse entschlüsselt hat und darum kann hohe Renditen einfahren. Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo wir über Geld reden. Auch wenn es unbequem ist, so wie heute, wo wir über Finanzbetrug reden. Mein Name ist Angela Migind und heute darf ich Sarah Flug und Vanessa Zadecki begrüßen. Die beiden Journalistinnen haben den Fall Dieter Behring in der Podcast-Produktion «Der grosse Bluff» vom Tagesanzeiger aufgerollt. Das, weil in der Sarah ihre Familie persönlich betroffen ist. Der Podcast verbindet so die unglaubliche Geschichte vom Finanzbetrug und die persönliche Seite von der Sarah und ihrer Familie und ihrem Umgang mit dem finanziellen Verlust. Heute geben die beiden bei Money Matters Einblick in die Geschichte des Podcasts, ihre Arbeit und wie das Einfluss auf ihren Umgang mit Geld hatte. Oder immer noch hat.
Danke, dass ihr heute dabei seid, Vanessa und Sarah. Sarah, du bist sogar aus Uganda live dazugeschaltet und das ist für mich mega cool, weil ich selber schon lange keine Übersee-Episoden mehr aufgenommen habe und ich bin einfach immer wieder begeistert, dass das mit der heutigen Technik dann trotzdem alles geht und wir heute über Schweizer Finanzbetrüger können miteinander reden. Ihr seid beide Journalistinnen. Wir kommen gerade noch dazu, wer genau oder warum genau eingeladen sind, weil eigentlich bin ich auf euch gestossen. Ihr habt den Podcast «Der grosse Bluff» über Dieter Behring aufgenommen. Ich habe den gehört und bin ja ein bisschen sprachlos gewesen zum Teil wirklich emotional auch ein bisschen bewegt und ich habe ihn sehr gut gefunden. Ich tue ihn in den Shownotes verlinken für alle, die jetzt reinhören wollen. Ich kann es sehr empfehlen. Es sind sehr kurzweilige Episoden auch. Ich habe es wirklich sehr gut gefunden und jetzt aber, dass wir vielleicht auch ein bisschen wissen, warum treffen wir uns oder um was geht es im Podcast, könnt ihr vielleicht euch schnell vorstellen und sagen, was ihr mit dem Podcast gemacht habt und um was es in dem Podcast geht?
Also ich bin Vanessa Zadecki, ich bin freischaffende Journalistin und ja, in dem Podcast geht es um eine Familiengeschichte und zwar, also nicht im Finanzbetrug, aber genau, es geht um eine Familiengeschichte von der Sarah, ihrem Vater, wie der ein Familienerbe an Dieter Behring verloren hat. Und ich bin dabei in der Rolle von, also ich begleite Sarah wie so bei dieser Suche, weil der Fall ist schon älter, das ist 2004, ist das Ganze aufgeflogen und Sarah hat als Teenie da ja immer noch den Namen Dieter Behring gehört und hat einfach der Sache mal auf den Grund gehen, wie ist das Geld verschwunden. Und was ist überhaupt passiert?
Genau, mein Name ist Sarah Flug. Wie schon gesagt, ich arbeite normalerweise als Afrika-Korrespondentin. Aber die Geschichte, die Familiengeschichte hat mich eigentlich nochmal zurück in die Schweiz gebracht, um diesen Podcast zu machen. Das ist wirklich etwas, was mich immer wieder begleitet hat. So die Frage, was ist damals passiert bei meinem Papi, wo er das Geld eben an den Finanzbetrüger Dieter Behring verloren hat. Und dem gehen wir auf den Grund, genau.
Super, ich bin schon ganz gespannt, weil ich glaube, das hat ja dann auch euch ein bisschen etwas bewegt. Und wer da Dieter Behring ist, auf das kommen wir sicher auch noch. Aber gleichzeitig steht er, glaube ich, auch so ein bisschen sinnbildlich für ganz viele, die ähnlich vorgehen, leider. Und für den Podcast haben wir mit betroffenen Personen geredet, aber auch mit Leuten, die an diesem Betrug wissentlich oder unwissentlich beteiligt waren und anderen Zeitzeugen. Mich hat es im Podcast manchmal fast ein bisschen beklommen zurückgelassen, weil die Gier und aber auch der Verlust hat mich schon bewegt. Wie hat das euer Verhältnis zu Geld beeinflusst?
Also für mich ist es definitiv so, ich glaube, ja, Vorsicht trifft es irgendwie so am besten das Wort. Also dass es einfach ja, ein bisschen wieder so ein bisschen das Weltbild von wegen, okay, eben, es gibt sehr viel Gier in dieser Welt und Leute, die sich Vorteile wollen verschaffen und andere Leute ausnutzen. Ja, also das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist dann aber auch ein bisschen positiver im Sinn von eben, was passiert denn überhaupt, wenn jetzt jemand so betrogen wird und ausgenutzt und wie geht man dann mit so etwas um, mit so einem Verlust? Und dass es da eben nicht nur der irgendwie, also normalerweise wird das immer so dargestellt, dass es irgendwie das Allerschlimmste ist und es wieso nachher, wieso muss so sein ganzes Leben irgendwie verbittert sein. Und da haben wir, glaube ich, irgendwie einfach mit Sarah, ihrem Vater und Protagonist gefunden, der einen ganz anderen Umgang hat und irgendwie schlussendlich einfach das hat können irgendwie integrieren ins Leben und einfach sein Leben weitermachen, ohne dass er jetzt noch jeden Tag denkt, also das bereut, so sagen wir, sondern er hat es einfach akzeptiert, dass es passiert ist und dass es ja, Dummheit war in dem Sinn. Ja, macht jetzt aber weiter und, kann, und hat das können loslassen. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden.
Also ich glaube, die Geschichte jetzt für mich persönlich hat schon extrem ausgelöst, dass ich so Angst hatte, oder auch bis heute, ich habe Angst, irgendwie Geld zu investieren, oder ich habe auch Angst, einen Fehler zu machen. Es ist so eine Grundangst, da Geld richtig zu investieren, würde ich glaube sagen.
Ja, absolut verständlich, glaube ich. Und es geht ja auch vielen so, wo nicht die gleiche Erfahrung gemacht haben wie du. Also von dem her, glaube ich, ja, ist das ein Gefühl, das viele nachvollziehen können. Und das stimmt mit dem, also mit deinem Papi Sarah. Er ist so, es ist sehr erstaunlich, also für mich jetzt gewesen, wie gut, dass er das weggesteckt hat. Weil eben, man sonst innerlich, so ein bisschen, wie du gesagt hast, Vanessa, das andere Bild gehört, die Leute sind da verbittert und in Altersarmut. Und es ist immer so das grosse Drama. Und das ist eigentlich auch mega schön bei diesem Podcast. Ihr habt es sehr sachlich erzählt, obwohl es um eine höchst emotionale Sache geht. Ich komme zu der nächsten Frage. Und zwar sind es ja dann schlussendlich 400'000 Franken gewesen, Sarah, die dein Vater vom Familienerbe verloren hat. Und eben, wir haben das so ein bisschen schon jetzt angedünnt, er geht eigentlich, oder er hat gut können loslassen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie ist es für deine Familie und für dich gewesen?
Ja, ich habe eben so ein bisschen eine vage Erinnerung an den Moment selber, was passiert ist, auch weil ich noch ein bisschen jünger gewesen bin. Aber es ist in diesem Moment schon etwas gewesen, wo uns mega getroffen hat als Familie. Mein Papi ist prinzipiell ein sehr optimistischer Mensch, hat einen optimistischen Blick aufs Leben, aber es war eben ein Moment, wo er das verloren hatte für eine kurze Zeit. Also ich glaube, so in der Situation selber. Und das hat mich halt mega schockiert, weil ich meinen Vater so nicht kenne. Also ich lehre ihn dann so zum ersten Mal eigentlich so kennen. Und ich glaube, darum hat das auch so prägend, also neben dem, dass wir halt wirklich viel Geld verloren haben, hat es einfach auch prägend, ja, etwas Prägendes zurückgelassen. Und für mich ist jetzt halt der Podcast ein Art, um das eine Art wie aufschaffen und einfach nochmal können offen über das reden und auch wie einen Grund zu haben, um das nochmal ansprechen. Und das hat wirklich, ich finde, das hat mir jetzt mega geholfen, um das zu verarbeiten. So.
Geld und so ein Erbe bringt auch Verantwortung mit sich. Und dein Papi hat das im Podcast eigentlich sehr schön beschrieben, dass er die Verantwortung schon auch gespürt hat. Und darum aber eigentlich das Geld auch nicht einfach hat nur rumlegen. Also er hat das eigentlich in den besten Absichten ja gemacht, um das eigentlich zu vermehren. Und jetzt ist die grosse Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, Handy oder wo ihr euch auch gestellt haben im Podcast und ich eigentlich sehr schön gefunden habe, weil wir reden, glaube ich, nicht so oft über das, also ja, Geld allgemein nicht, aber auch über die Verantwortung, die Geld mit sich bringt. Wie steht das für euch im Zusammenhang?
Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall eben sehr spannend gewesen, einfach, dass in dem Sinn die Verantwortung von den Eltern, weil die das Geld verdient haben. Und eben, er hat das auch als der Vater würde sagen, als eine Last wahrgenommen. Und das dann eben, und dann wie denkt, okay, ich muss jetzt etwas mit dem machen. Und dann am Schluss hat es halt wie einfach, ist auf eine einfache Lösung, also auf den ersten Blick, also einfach eine einfache, schnelle Lösung, dass eben ein Finanzberater einfach mitgeht, der macht dann mit dem etwas, es wird vermehrt und alles ist geklärt und er muss sich nicht mehr damit befassen. Und eben so einfach ist es dann halt einfach nicht gewesen, oder? Und ja, also man kann sicher sagen, es ist immer irgendwie die Beziehung, wo jeder zu Geld hat, ist irgendwie komplex und es hängen einfach so viele verschiedene Werte an dem Thema dran, ja.
Ich habe es so lustig gefunden, also ich habe wie glaube entdeckt, dass ich Geld und Verantwortung mega klar in einer Relation sehe. Also ich ich erwarte automatisch, dass jemand, der mehr Geld hat, auch irgendwie mehr Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Also, dass irgendwie Schwächere unterstützt werden damit. Ich glaube, da bin ich ein bisschen geprägt von meinem Papi. Ich habe das nicht so gewusst. Und jetzt da, seit ich da in Uganda wohne, finde ich es, da ist ja jetzt das Gefälle zwischen Arm und Reich noch viel grösser. Und da wird man noch viel direkter konfrontiert mit dem Zusammenhang zwischen Geld und Verantwortung. Also es ist wie, es wird automatisch davon ausgegangen, dass irgendwie jemand, der grössere finanzielle Möglichkeiten hat, die Schwächeren unterstützt. Also das kann sogar so weit gehen, dass wenn du an der Bar Bier bestellst und der neben dir hat einen schlechteren Job, dann wird wie zum Teil automatisch davon ausgegangen, dass du mit einem besseren Job das Bier zahlst. Und ja, ich finde, ich habe mir das gar nicht überlegt, wie ich zu diesen zwei Elementen stehe.
Mhm. Mega spannend. Vielleicht haben wir ein distanziertere Haltung oder überlegen es uns einfach weniger, weil wir, ich sage jetzt, Bier uns können leisten und wir leben nicht in so grossen Gemeinschaft. Ich weiss auch nicht, dass so ein bisschen der Wohlstand genug gross ist, dass wir das Privileg haben, dass wir weniger darüber nachdenken.
Ja, das ist vielleicht auch man ist sicher ein bisschen ausgeglichener jetzt in der Schweiz, wenn man zusammen in den Ausgang geht, so, als das Gefälle ist dann sicher, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Aber es bringt dann so die Frage, aber es konfrontiert dich dann noch viel stärker mit der Frage, ja, wie stehst denn du dazu? Siehst du das wirklich als Verantwortung? Und wie macht man das auch fair? Also ich bekomme fast täglich Anfragen, um jetzt jemandem Geld zu geben. Und dann ist so die Frage, ja, wie tue ich jetzt das fair machen? Wem gebe ich, wem nicht? Warum? Es kommen dann, ja, so wie zusätzliche Fragen noch.
Ja, voll. Und als erst im Podcast oder wo es in dieser Episode noch um deinen Vater gegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, es ist mir so das erste Mal so richtig bewusst worden, dass eben so ein Erbe auch eine Last kann sein, das schon. Aber dass man auch eine Verantwortung führt, dann erfüllt eben das Geld gescheit zu verwalten und so, dass man wirklich von jemandem gehört. Ich habe das Gefühl, das ist für mich vorher so weit weg gewesen. Und es ist eigentlich nur ein Element, was dann so mega verständlich gemacht hat für mich, warum das Ganze also so, ein bisschen so losgegangen ist. Also ich habe das sehr schön aufgearbeitet gefunden, auch jetzt von euch. Und es hat in mir auch noch etwas angeregt, eben zum mal darüber nachzudenken. Ja, was heisst das? Also ich sage schon auch immer, hey, Geld bedeutet auch, dass wir Gutes bewirken können. Aber das ist ja dann eigentlich automatisch auch ein bisschen eine Verantwortung, die ich übernehme.
Ja, absolut. Ja.
Viele Leute haben sehr viel Geld verloren und ihr habt mit Betroffenen geredet. Gibt es irgendeinen roten Faden oder Menschen, die irgendwie häufiger davon betroffen waren? Also, man hört ja immer von dem Enkeltrick auch, wo sie sich beispielsweise auf ältere Leute einschiessen und wo dann scheinbar einfachere Opfer sind. Habt ihr auch so etwas identifiziert?
Also ich glaube jetzt gerade, uns sind jetzt nicht besonders Rentner begegnet, aber es sind Leute gewesen, die schon ein bisschen im reiferen Alter sind, eben so 35, 40, höher. Aber ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, dass man erst ab einem gewissen Alter auch viel zum Investieren hat, jetzt in dem Fall. Also ich habe mir jetzt das so ein bisschen zurechtgelegt. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass wir mehrheitlich auf Männer gestoßen sind, jetzt im Fall Behring, aber dass Reaktionen oder Leute, die jetzt im Nachhinein, nachdem sie den Podcast gehört haben, auf uns zugekommen sind und wollten ihre Erfahrung schildern, mehrheitlich Frauen gewesen sind. Also das habe ich noch spannende Beobachtung gefunden. Ich glaube, Frauen sind ein bisschen offener zum darüber reden, dass sie jetzt betroffen gewesen sind von dem Fall Behring. Aber wenn man die Listen anschaut von den Betroffenen in den Registern, sind es mehrheitlich Männer gewesen.
Ja, das deckt sich ja das so ein bisschen mit den Statistiken zum Investieren allgemein halt, dass Männer dort einfach risikofreudiger sind, sagt man ja dann so ein bisschen als Begründung. Ja, sehr schön, aber dass die Frauen darüber reden. Es freut mich jetzt zu hören, weil eben so können wir dann auch von den Erfahrungen von anderen profitieren und wir nicht alles selber ausprobieren, sage ich immer.
Können wir es besser machen.
Genau.
Aber ich glaube, man muss halt schon auch noch einfach sagen, dass es halt schon dann einfach immer so war, dass es wie so verschiedene Kreise, Netzwerke, so Cluster betroffen hat und dass es dann nicht so mega auf eben irgendwie, ich weiß nicht, ein Geschlechtsmerkmal war, sondern mehr so, eben ist man in einem bestimmten Kreis unterwegs gewesen. Und hat man eben in diesem Kreis dann eben gehört, so, ah, die haben dort, in, also irgendwie eben mein Kollege hat dort investiert, meine Kollegin, ah, der hat schon eben Zinsen zurückgezahlt bekommen, oder schon eine sichere Sache, Momol, das mache ich jetzt auch. Und dann hat man wirklich so gesehen, dass es einfach wie so, ja, verschiedene Cluster, Gemeinschaften gewesen sind, wo dann viel stärker betroffen gewesen sind, weil die sich einfach in dieser falschen Sicherheit gefühlt haben, weil sie Leute gekannt haben, die dort investiert haben und Geld zurückbekommen haben.
Da sind wir eigentlich schon mitten in der Thematik drin, von eben wie so ein Finanzbetrüger vorgeht. Und du hast jetzt gerade ein bisschen gesagt, im Dieter Behring ist es so gewesen, dass es ein Netzwerk, also dass es persönlich, also auch um persönliche Sachen gegangen ist. Also die Leute haben sich gekannt. Ihr habt dann aber eine Episode gemacht, wo ihr das alles auch ein bisschen aufgerollt habt, weil es gibt ganz typische Muster, die ihr aufgezeigt habt. Und ich glaube, die, wenn ihr uns könnt, die typischen Muster mal beschreiben könnt, die ihr dort habt oder die ihr identifiziert habt, dann nachher, selbst wenn Dieter Behring nicht mehr aktiv ist, er ist gestorben in der Zwischenzeit, gibt es ja doch andere, die das kopieren, die auch so ein bisschen schillernde Persönlichkeiten sind. Und gewisse Merkmale sind mir aufgefallen, sind eigentlich immer ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, das stimmt total. Ich glaube, also eben vor allem, wenn man sich jetzt so also mit der Frage beschäftigt, zuerst mal eben, könnte das jetzt ein Schneeballsystem sein? Und dort ist mega wichtig zu wissen, die meisten Schneeballsysteme fangen nicht als Schneeballsystem an. Also es ist nicht so, dass das jemand so plant, sondern die verwandelt sich dann mit der Zeit in ein Schneeballsystem. Also kann man das wie so von Anfang an nicht sagen, sondern muss dann wie so tiefer gehen und schauen, okay. Und einfach eben, wenn wir so im richtigen Schneeballsystem sind und dann eben, oder einfach allgemein, wenn wir hören von einer Investmentmöglichkeit und wir eben das hören, das ist sicher, weil ich habe etwas zurückbekommen. Also ich habe meine Zinsen zurückbekommen. Wie versprochen, das heisst garantiert, das funktioniert, ich komme ja mein Geld zurück. Und das ist keine Sicherheit, weil eben im Schneeballsystem ist das so, wenn man etwas zurückbekommt, sind das keine echten Zinsen, sondern das ist einfach das Geld, das frische Geld, das von anderen Leuten investiert worden ist. Also da ist es einfach wichtig, dass man sich nicht auf das verlässt. Und eben auch nicht auf einfach, dass der und der erzählt, das funktioniert. Ich vertraue der und der Person, darum muss das irgendwie stimmen. Oder eben auch, oh ja, der und der Finanzberater, der ist ja so charismatisch und oh, der hat ja selber investiert. Das war jetzt zum Beispiel auch so ein Fall beim Vater von der Sarah. Der hat auch selber investiert, der Finanzberater. Und am Schluss haben beide so Geld verloren. So. Und dann gibt es halt noch die andere Ebene, von wegen eben, was verspricht das System überhaupt. Und da gibt es halt auch so Alarmzeichen im Sinn von, okay, wird das halt als eine Idee verkauft, wo irgendwie so exklusiv ist. Also es ist wie so, es dürfen nicht alle mitmachen. Man muss dort irgendwie reinkommen. Und das war eben mit Dieter Behring so gewesen, dass er eben einfach gesagt hat, ja, also wenn man, ja, eben, es ist alles exklusiv. Und eben wer da ihm nicht vertraut, der soll doch irgendwo anders hingehen und ist dann selber die Schuld. Man muss ihm einfach vertrauen. Also und das eben, jetzt in dem Fall Dieter Behring und in anderen Fällen, ist das auch so zentriert gewesen, um so die eine Person, die eben wie so ein Guru auftreten ist, wie so ein Messias und sich so gegeben hat, als wüsste er etwas, wo alle anderen nicht wissen, wo alle anderen etablierten Systeme auf dem Finanzplatz irgendwie nicht dahinter kommen. Und er hat eben wie so, er hat behauptet, der Code von der Börse knackt und wie, dass er eben einen Algorithmus hat, der automatisch anleitet und Zukunft vorhersagen kann. Und ja, und eben er hat das geschafft, aber alle anderen eben nicht. Eben, wenn man das jetzt so hört, das klingt ja eigentlich völlig verrückt. Aber eben sehr viele Leute haben das einfach geglaubt. Und, also sie haben, es ist mehr so, sie haben das einfach wollen glauben. Es ist wie so, es ist so eine grosse Idee, so etwas Neues und sie haben das einfach wollen glauben. Und von wegen Alarmzeichen ist es dann aber so, viele haben es einfach gar nicht verstanden und haben sich nicht getraut, nachzufragen. Also es gibt auch Leute, die eben das, sie haben sich das angeschaut, haben gesagt, okay, ich schaue, sie haben nachgefragt, immer wieder nachgefragt und sie haben es nicht verstanden und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann investiere ich nicht. Wenn ich es nicht verstehe, dann investiere ich es. Ich glaube, das kann man so als Faustregel nehmen. Und eben beim Dieter Behring ist es so gegangen, dass der an Veranstaltungen wenn Leute im Publikum ihm Fragen gestellt haben und immer weiter tiefer gegangen sind und er so ganz gross ausweichend geantwortet hat und allgemein und eben nicht wirklich etwas erklärt, hat er dann angefangen, die Leute anzugreifen und eben fertig zu machen und wie so auszugrenzen. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch so ein Zeichen, wenn auch so eine grosse, eindrückliche Person auf den ersten Blick dort vorne steht und einem die Welt erklärt, dann sollte man sich wirklich zweimal überlegen, ob man dort investieren will.
Das war jetzt für mich auch so der Faktor, den ich am spannendsten gefunden habe. Ich so weiss, das ist das, was mich jetzt auch persönlich am meisten trifft. Das ist so das Spielen mit der Unwissenheit. Und also, dass er dann, man schämt sich ein bisschen, dass man das komplexe Finanzgebäude nicht versteht und will nicht auffallen mit dieser Unwissenheit. Und dass dann das so ausgenutzt wird, das finde ich ist ein Faktor. Und ich glaube, dass er heute bei vielen von diesen Finanzschemes immer noch mitspielt. Oder ich komme nicht ganz draus, was dieses Krypto genau ist. Und ich wage mich jetzt nicht genau, da 100-mal nachzufragen. Und dann vielleicht investiere ich einfach, weil die Person, die mir das empfiehlt, noch ein Gespendel ist von mir. Also es ist so das Spiel mit dieser Unwissenheit.
Ja, und es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Sogwirkung, die er dann hatte, so um sich herum, oder? Und es ist exklusiv gewesen, das tut ja auch so unsere Urinstinkt triggern, dass wenn es exklusiv ist, wenn wir dabei sind, weil wir ja eigentlich das Herdentier sind und ganz viel von, also eigentlich ist es ja schon Manipulation gewesen auf ganz verschiedenen Ebenen, oder?
Definitiv, ja.
Das Ganze ist in der reichen Schweiz passiert, wo man eigentlich würde denken, dass das alles so stark reguliert ist und überwacht ist, dass das gar nicht möglich ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum haben die Behörden so lange nicht eingegriffen? Weil es hat ja haufenweise Hinweise gegeben, es war immer wieder auch in der Presse gewesen. Und Dieter Behring war bei weitem kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Und das trifft meine Erfahrung auf, eigentlich viele Finanzbetrüger hin, die länger am Werk sind. Also, dass man eigentlich immer ein bisschen das schon dubios gefunden hat. Und trotzdem, man könnte die weitermachen. Warum hat das niemand früher durchschaut und eben eingegriffen? Das ist wirklich so das, wo mich die ganze Zeit beim Podcast hören begleitet hat, ist es euch auch so gegangen und habt ihr darauf eine Antwort gefunden?
Ja, absolut. Also das ist wirklich etwas, was so Kopfschütteln auslöst, wenn man die ganze jetzt seine Biografie anschaut und all die Sachen sieht, denkt, hey, ja, warum nicht? Und also jetzt eine abschliessende Antwort haben wir nicht gefunden, aber es hat so Sachen, die ich noch spannend gefunden habe. Also einerseits hat er halt immer wieder neue Unternehmen können gründen. Also das habe ich spannend gefunden, das ist etwas Bach ab, dann hat man wieder etwas Neues gegründet, einen neuen Namen gegeben. Dann, er ist auch über Grenzen, also Landesgrenzen hinweg aktiv gewesen, also in Deutschland, Liechtenstein, später auch overseas. Also es ist so, ich glaube, das macht es natürlich auch komplexer. Dann glaube ich, ein Punkt ist sicher auch gewesen, dass jetzt in einem Fall ein Unternehmen auch nicht daran interessiert war, um jetzt das in die Öffentlichkeit zu bringen, weil das dem Unternehmen selber geschadet hat. Also dann hat man es selber ein bisschen unter den Teppich gewischt, um den Ruf zu wahren. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen allgemein ein Thema sein, dass halt Leute, die dann auch betrogen worden sind, nicht das Interesse daran haben, dass das jetzt gerade gross an die Öffentlichkeit kommt. Und etwas, was ich jetzt im Fall Behring halt auch noch spannend gefunden habe, also sobald das dann über ihn geschrieben worden ist und man ein bisschen kritisch war, hat er dann schon halt auch, ist er dann auch rechtlich sehr stark aufgefahren und hat versucht, Berichterstattung auch zu beeinflussen. Also das ist sicher ein Element, das dann auch noch dazukommt.
Du hast die rechtliche Situation schon angesprochen und der Podcast enthüllt dann, dass dein Vater, Sarah, nie rechtliches Gehör bekommen hat, wegen einem Formfehler eigentlich. Auch die anderen Geschädigten warten meines Wissens noch darauf, vielleicht irgendwann noch Geld zu bekommen. Warum ist das so und versagt eigentlich die Schweizer Justiz in Bezug auf Finanzbetrug?
Ja, also man muss halt sehen, dass der Fall ist halt zu dem Zeitpunkt einmalig in der Schweiz, von seiner Größe her. Und dass das einfach zuerst mal die Justiz völlig überfordert einfach hat, weil das Kaliber ist einfach unbekannt gewesen. Sie haben gar nicht die Mittel gehabt, um das irgendwie schnell zu bewältigen. Und was halt eben einfach etwas anderes ist, zum Beispiel in den USA, wo das halt schon viel öfter passiert ist und ja, wo das einfach eben bei einem Bernie Madoff einfach innerhalb von einem Jahr zur Anklage kam. Ja, und ich glaube, eben, es gibt dann halt einfach so aus der Sicht von der Opfer ist es halt einfach, denen wäre es lieber gewesen, wenn eine andere Strategie gewählt worden wäre. Weil eben, sie warten bis zum heutigen Zeitpunkt auf ihr Geld und viele davon sind einfach schon verstorben. Ja, also es ist definitiv so, dass man eben so von außen einfach denkt, eben, wie kann das sein und wieso geht das so lang? Aber ja, man muss sich dort halt einfach irgendwie, glaube ich, so die andere Seite sehen, von wegen, die denken nicht von den Menschen aus, sondern die sind die abarbeiten. Also das ist einfach so ein Fall, es ist eine Akte, die irgendwie abgearbeitet wird.
Es geht um ein Delikt.
Genau, der Mensch steht nicht im Zentrum und darum ist es der Behörde egal, wenn die in der Zwischenzeit sterben. Es ist einfach, ja, gut. Mhm. Und das ist natürlich, ja, das ist von der menschlichen Seite her sehr, also einfach schwer nachzuvollziehen.
Mhm. Schnell, darf ich noch einhängen? Du hast gesagt, es ist einer der grössten oder der grösste Skandal gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Wie sind wir von, also vom Betrag her, um wie viel Geld ungefähr, man kann es wahrscheinlich nicht genau sagen, ist es gewesen, wo ihm vorgeworfen worden ist, dass er veruntreut hat?
Ja, die Schätzungen belaufen sich so um rund 800 Millionen Franken.
Es ist ein enormer Betrag und eben 2004 haben wir vorhin gehört, das ist halt einfach auch schon lange her, dass wir das jetzt so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt haben, wie lang, um wie viel geht es und wie lange dauert es schon. Also halt wirklich jetzt ins nächste Jahr 20 Jahre. Das heisst, gewisse Sachen werden dann auch oder sind schon verjährt.
Genau, ja.
Wie habt ihr das wahrgenommen während eurer Recherche? Ist Finanzbetrug in der Schweiz fast ein bisschen ein Kavaliersdelikt? Also, dass es wie als nicht so schlimm wahrgenommen wird von der Seite der Behörden. Ich glaube, du hast es wie schon ein bisschen gesagt, es geht halt um ein Delikt und nicht um Menschen. Und als Mensch denke ich mir so, wow, das ist ja mega schlimm. Aber das von der Behördenseite ist es eben halt nicht vergleichbar mit einem Mord.
Ja, das denke ich schon. Also, es ist halt auch, und es ist natürlich auch eben von der Struktur her, eben Finanzplatz, also eben der Richtung von der Schweiz, der gründet halt auf dem System. Und ich glaube schon, dass da, also einerseits gibt es viele Verstrickungen, andererseits eben gibt es dann halt einfach eine gewisse Vorsicht. Und ich meine, eben, es ist halt auch so, also auf Englisch sagt man ja so White-Collar-Crime, oder? Also, dass man da auch so einfach irgendwie ein bisschen, also einfach einen Unterschied macht, wie die Menschen dann auch behandelt werden. Also, so sieht es auf jeden Fall einfach mal von außen aus, so.
Was ist noch im Podcast passiert? Haben sich noch, aber ihr habt schon gesagt, es haben sich Menschen noch gemeldet, die auch betroffen waren. Haben ihr auch sonst noch Reaktionen bekommen?
Ja, etwas, was ich noch lustig gefunden habe, ist, viele, die halt den Podcast gelassen haben, haben dann auch geschrieben, auch Freunde und Kollegen. Und man hat, also ich habe mit den Bahnen jetzt halt über das Thema geredet. Und das war wie zum Teil das erste Mal, wo wir über Geld austauscht haben, wo viele sagen, ja, ich weiß auch nicht, wo investieren und so. Also es hat so wie das Thema so ein bisschen geöffnet jetzt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das war mega lässig gewesen. Und dann wirklich haben sich ja ein paar Betroffene gemeldet, die ihre Geschichte erzählt haben. Das war mega schön gewesen, irgendwie die Verbindung herzustellen und auszutauschen, wie ist es anderen ergangen, jetzt auch gerade mit dem Fall Behring. Das habe ich, ja, das ist eine mega schöne Reaktion gewesen und mega schöne Begegnungen, die aus dem herausgewachsen sind.
Wenn ihr jetzt den Zuhörerinnen könnt Tipps auf den Weg geben, wie sie sich eben vor BetrügerInnen schützen können, was sind die besten Punkte oder die wichtigsten Punkte, wo sie darauf achten können?
Also eben das Wichtigste ist einfach das System verstehen. Und nicht alles auf eine Karte setzen, wie man beim Investieren. Ja, ich glaube, das sind wirklich so. Und sich einfach nicht auf die Empfehlung von Freunden und Bekannten verlassen, selbst wenn es dein Götti ist oder deine Mutter.
Ich glaube, es ist auch noch, also ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber bei mir ist es so, es ist ein Thema, ich befasse mich damit, ich mache es nicht gern, ich finde etwas und nachher schaue ich wie nicht mehr her. Also so, dass man ab und zu mal wieder drüber geht, macht das Sinn, wo ich investiert habe und nochmal darauf zurückblickt und reflektiert. Und es ist nicht einfach dann, ja, es ist ja jetzt erledigt, ich habe die Verantwortung jetzt abgegeben, jetzt muss ich nicht mehr mich darum kümmern für 2-3 Jahre.
Ja, und dort war es glaube ich auch noch so, dass, also eben, was wir jetzt gesehen haben, beim Vater von der Sarah, dass als die Medien bricht, und auch beim Finanzberater, als die Medien bricht, die ersten kritischen Kurse sind über Dieter Behring. Sie haben beide noch wollen an das System glauben. Also es war wie so, sie haben die Informationen einfach ausblendet, obwohl es Anzeichen gegeben hat. Und das ist dann halt auch immer so, dass eben, was Sarah schon gesagt hat, so dass hey, immer irgendwie am Ball bleiben und schauen, wie entwickelt sich die Situation. Und dann kann vielleicht auch verhindert werden, dass einfach noch mehr investiert wird. Weil eben beim Vater von der Sarah war es sogar so gewesen, dass es dann bei diesen Artikeln, eben, sie sind rausgekommen und so, und es ist gleich mal gewesen, ah ja, ich investiere jetzt einfach nochmal.
Ja, es ist ja in der Börsenpsychologie erwiesen, dass das Hirn ja, oder grundsätzlich die Psychologie, dass du wieder so einfach die Informationen selektierst und du bist nicht mehr so unabhängig und denkst nicht mehr gleich unabhängig. Und das ist einer von diesen grossen, typischen Fehlern, wo, glaube ich, nicht so einfach ist, dann wirklich sich selber wieder zurückzunehmen und zu sagen, hey, nein, ich muss unabhängig denken, es geht um mein Geld, ich muss rational denken, weil der Mensch ist kein rationales Wesen. Das ist einer von diesen Sprüchen, die ich am meisten oder am tiefsten finde, wenn es immer heisst, wenn es um Geld geht, wir müssen einfach unsere Emotionen daheim lassen. So, ja, genau, es funktioniert einfach so. Ich meine, ihr habt jetzt mit vielen Leuten über Geld geredet, es ist mega ein emotionales Thema. Und ich glaube, was ich wirklich... Es tönt so simpel, so nach einer Bauernweisheit, aber es ist, glaube ich, wirklich so, was zu gut tönt, ist meistens auch einfach nicht wahr. Also,
ja,
dass man sich nochmal, oder dass man zumindest sicher nochmal viel, viel genauer herschaut, oder wenn es so ist.
So, ja, das stimmt definitiv. Und ich glaube auch allgemein, eben, wenn man wirklich halt alles auf eine Karte setzt, dann ist die Bereitschaft auch noch grösser, einfach mit eben einfach den Tunnelblick zu haben, alle Informationen, die nicht passen, auszublenden. Weil wenn man einfach noch andere Sicherheiten hat, dann ist man vielleicht eher bereit zu sagen, ah, okay, vielleicht ist jetzt das eine Investment, ist irgendetwas nicht gut mit dem.
Ihr habt für die Arbeit mit vielen Menschen ganz offen und direkt über Geld geredet. Und das ist in der Schweiz nach wie vor ein grosser, wenn nicht fast der grösste Tabu. Wie ist das jetzt gewesen für euch? Und was mich vor allem interessiert, wie ist das gewesen innerhalb von der Familie, Sarah? Wird jetzt mehr oder weniger über Geld geredet? Habt ihr einen anderen Umgang mit dem Thema seit deiner Arbeit?
Ja, ist noch lustig. Also einerseits, wir haben mega jetzt über das Thema Bering und was damals passiert ist, da haben wir sehr offen geredet. Und das ist schon das erste Mal jetzt gewesen, wo wir das nochmal so besprochen haben. Aber ich habe mir wirklich müssen sagen, ich glaube jetzt so über wie wir investieren oder persönlich, wir sind 3 Kinder, wir reden nicht miteinander, wie wir Geld investieren. Also das ist trotzdem, bleibt das weiterhin etwas Persönliches, wo man nicht so eng darüber austauscht. Aber ich muss auch sagen, ich bin dieses Mal an Weihnachten nicht daheim gewesen, vielleicht hätten wir es angesprochen, ich kann es nicht sagen.
Wie war es sonst so, wenn die Leute das Mikro hergehabt haben und über Geld vor dem Mikro geredet haben? Ich mache es ja auch ab und zu, aber ich habe wirklich schon einmal, also immer noch das Gefühl, es ist halt schon etwas, was man nicht so, nicht so gern und nicht so offen darüber redet in der Schweiz.
Ja, ich glaube jetzt da, also bin ich eigentlich überrascht über die Offenheit, aber eben, ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine andere Situation, weil die Leute eben einfach so viel verloren haben und dann wieso einfach über das Thema haben irgendwie... Also irgendwie einen Drang gehabt haben, so das zu erklären, wieso das so passiert ist, glaube ich.
Also fast schon sich ein bisschen rechtfertigen oder ja, erzählen, wie ihnen so etwas Blödes können passieren.
Genau. Also das war sicher so einfach der Drang gewesen. Und aber klar, eben, wenn du jetzt auf die Straße gehst und einfach mal irgendjemand sagst, hey, erzähl mal, wie viel Geld hast und wie investierst, dann wäre es, glaube ich, schon ein bisschen anders gewesen.
Was auch noch mega lustig ist, dass also jetzt im Rahmen von dem Podcast und der Promotion und so, werden wir ständig gefragt, wie wir mit Geld umgehen. Und ich habe so etwas, ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, ich will da nicht darüber reden. Das ist so. Ich habe mir das nicht im Voraus überlegt. Also ich könnte dann auch selber aus einem Stand sagen, welche Emotionen ich mit dem Umgang von Geld habe. Das ist noch lustig, genau.
Ja, es ist wahrscheinlich dann so wirklich komplett sachlich. Es geht um das eine Thema, oder? Und nicht... um Geld als grosses Ganzes, das so viele Facetten hat, oder? Das stimmt, genau. Ja. Das hat mich jetzt nämlich auch noch interessiert. Traue ich dir jetzt noch zu investieren?
Ich mache den Anfang. Ich tue ganz konservativ investieren. Ich habe 3. Säule, aber das Thema ja, investieren und Geld ist immer noch nicht eins von meinen Lieblingsthemen. Genau.
Ja, also bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Und also ganz ehrlich, ich bin halt dem Thema auch, also ich finde es auch eben selbst, wenn man sich sehr damit befasst und eben einfach in bestimmte Phasen so investiert und es bleibt auch dort immer so ein gewisses Fragezeichen, okay, also man weiß ja, man gibt bestimmten Unternehmen Geld, aber man weiß dann gleich nicht, am Schluss gibt es dann auch wieder einen Skandal und dann weisst du halt so, ah cool, ja, an dem Geld, das ich jetzt zurückbekomme, klebt ein bisschen Blut oder was auch immer. Und darum bin ich da sehr skeptisch einfach gegenüber und ich denke so ein bisschen so, ja, es ist einfach unkomplex und also ich persönlich investiere zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, nein.
Danke vielmals, dass ihr so offen Einblick gegeben habt in eure Arbeit, aber auch in eure persönlichen Ansichten und die mit uns geteilt habt. Abschließend möchte ich noch drei kleine Sachen oder drei Tipps an die Hand geben, die ihr könnt mitnehmen könnt, wo du kannst prüfen kannst, ob ein Finanzprodukt seriös ist. Das ist natürlich nicht eine abschließende Liste, aber einmal ein erster Indikator. Du kannst dich als erstes fragen, hat der Anbieter eine Banklizenz oder ist er von der FINMA, also der Schweizer Finanzmarktaufsicht, reguliert? Das ist zum Beispiel beim Fall Behring, wo wir gerade darüber gehört haben, nicht der Fall gewesen. In Google-Suche gibt er einen Aufschluss darüber in einem zweiten Schritt, wer hinter dem Unternehmen steckt, ob es im Hansenregister eingetragen ist, wo der Geschäftssitz ist und so weiter. Zusätzlich siehst du natürlich auch, ob das Unternehmen schon Bewertungen hat und allenfalls für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum Abschluss stell deine kritischen Fragen und lass dir die Antworten vom Anbieter oder seinen Vertreter sehr genau an. Es gibt keine dumme Fragen. Du darfst ruhig hinterfragen, wie etwas funktioniert. Die dummen Fragen sind nur die, die nicht gestellt worden sind. Ein seriöser Anbieter kann dir die auch alle erklären und dir Hintergrundinformationen liefern. Er macht das natürlich auch gern und nicht so, wie wir es eben vorhin gehört haben. Und nächste Woche reden wir wieder über etwas Gefreuteres, versprochen. Danke dir fürs Zuhören und danke Vanessa und Zara fürs Dabeisein. Den Podcast «Der grosse Bluff» findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt oder auch verlinkt in den Shownotes. Eine schöne Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss. Danke vielmals.